HR Info. Netzwelt.
Ich kaufe nicht mehr bei Amazon. Das sagt der Autor Johannes Bröckers aus Frankfurt. Und warum er das nicht mehr macht, das hat er in seinem neuen Buch aufgeschrieben, das den provokanten Titel Schnauze Alexa trägt. Er bezieht sich damit also auf die Sprachassistentin Alexa von Amazon, die zum Beispiel in smarten Lautsprechern steckt. Über diese kann der Nutzer zu Hause nicht nur Musik abspielen, sondern sich auch Nachrichten vorlesen lassen oder vernetzte Geräte wie die Heizung steuern. In seinem Buch fasst Johannes Bröckers die Argumente zusammen, die aus seiner Sicht dagegen sprechen, Amazon zu unterstützen. Das ist heute Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Amazon ist schon lange nicht mehr nur Online-Buchhändler und Online-Warenhaus. Das Unternehmen produziert Filme und Serien, ist einer der führenden Anbieter von Cloud-Dienstleistungen und ist mit der Sprachassistentin Alexa schon längst direkt in unsere Wohnzimmer, also in unsere Privatsphäre, vorgedrungen. Dort wartet sie mit ständig eingeschalteten Mikrofonen auf Befehle. Die Macht von Amazon ist also riesig. Mit dieser Thematik hat sich Johannes Bröckers beschäftigt. Er lebt und arbeitet in Frankfurt, ist Autor und er hat eine kleine Design- und Kommunikationsagentur. Mit ihm habe ich über sein Buch gesprochen. Herr Bröckers, kann man Schnauze Alexa, ich kaufe nicht mehr bei Amazon, denn bei Amazon kaufen?
Interessant ist, das habe ich jetzt festgestellt, das ist natürlich dort gelistet, wird aber im Moment auf Bestseller-Rang 10 Millionen oder irgendwas tiefer noch gelistet. Habe ich eigentlich noch nie gesehen bei Amazon, einen Artikel, der auf 10 Millionen steht. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ja.
Aber so aus Ihrer Sicht kann es doch eigentlich nur gut sein, wenn das auch auf einem sehr, sehr tiefen Verkaufsrang bleibt. Das würde ja bedeuten, dass wenige Leute noch das Buch bei Amazon kaufen. Also anders formuliert, Ihnen wäre es recht, wenn die Leute das gerade nicht bei Amazon kaufen, oder?
Wie gesagt, ich möchte ja gar keine Vorschriften machen, wo die Leute einkaufen, aber dass wir mal unser Konsum- und Einkaufsverhalten überdenken, das war schon ein Anliegen auch dieses Buches. Und ich bin da eigentlich von meiner eigenen schrägen und zuweilen unreflektierten Erfahrung ausgegangen, ja, dass man nämlich eigentlich, wenn man noch so einen Rest an kritischem Potenzial zwischen den Ohren hat, ja weiß, was man an Amazon kritisieren muss. Die schlechten Arbeitsbedingungen, dass sie keine Steuern zahlen, dass sie ganze Branchen platt machen und. Das weiß man im Grunde alles so grob. Aber wenn man dann zu Hause sitzt und braucht irgendwas schnell, vergisst man das alles und lässt sich halt sozusagen von dem schönen Serviceangebot, das mir alles nach Hause geschickt wird, das kritische Bewusstsein völlig ausschalten.
Ja. Sie haben selbst noch ein Amazon-Konto, das schreiben Sie ja gleich im ersten Satz in Ihrem Buch, aber Sie vergleichen das mit einer Tiefkühl-Notpizza, die man im Gefrierschrank hat für den Fall, dass man mal nicht zum Einkaufen gekommen ist. Sollte man im übertragenen Sinne genau so sein Amazon-Konto benutzen aus Ihrer Sicht?
Das ist so meine eigene Erfahrung. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal ein Buch bei Amazon bestellt habe, das ist ja mindestens schon, keine Ahnung, 10 Jahre her oder noch länger. Und mein kleiner Buchladen auf der Bergerstraße hier in Frankfurt, wo ich normalerweise hinging, den habe ich damals gefragt, ja, könnt ihr nicht mal eine Mailadresse wenigstens einrichten, wo ich ein Buch bestellen kann, damit ich es mir gleich am Samstag abholen kann. Da waren die noch am Überlegen damals. Aber Amazon hat einen super Service geboten und mit Mausklick per Home Delivery mir das Buch nach Hause geschickt. Das fand ich erstmal wahnsinnig cool. Und irgendwie zukunftsweisend. Heute ist meine Begeisterung für Amazon natürlich deutlich abgekühlt, weil ich dann doch weiß, was das für ein Laden ist und wie dieser steile Aufstieg zum heute wertvollsten Unternehmen des Planetens funktioniert hat. Ja. Dann habe ich aber festgestellt, ich selbst habe meinen Account immer noch nicht gekündigt und ich benutze ihn möglicherweise 1 bis 2 Mal im Jahr. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber öfter eben nicht. Ja. Man kann sich das auch abgewöhnen. Ja. Und das ist vielleicht so auch die Frage, die wir uns mal stellen müssen, was wir mit unserem Einkaufsverhalten eigentlich auch noch sonst so anstellen.
Ja. Sie haben gesagt, dass wir uns über unser Konsumverhalten mal Gedanken machen müssen. Damit liegt der Ball ja eigentlich schon wieder bei uns Verbrauchern oder bei uns Kunden. Und ich denke mir immer, müsste nicht eigentlich auch mal die Politik vielleicht was machen, müssten da nicht Kartellwächter her, die vielleicht mal einen Blick drauf werfen, welche Macht so ein Unternehmen eigentlich hat. Also ich denke mir immer, wir sind diejenigen, die, sage ich mal, mit dem Klimawandel konfrontiert sind, die keine Dieselautos mehr fahren dürfen, die im Supermarkt darauf achten sollen, möglichst wenig Plastik zu kaufen und so weiter. Also es ist eigentlich immer so ein bisschen auf uns abgewälzt und immer sind wir sozusagen Verbraucher diejenigen, die darauf achten sollen.
Das ist allerdings ein großes Problem, ja. Aber wenn man sich den aktuellen Dieselskandal mal anguckt, dann sieht man ja, wie die Politik sozusagen jetzt mit diesen Industriekonzernen umgeht. Und dann habe ich schon das Gefühl, man kommt sich als Verbraucher alleine gelassen und im Stich gelassen vor. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, wenn wir uns jetzt hier das Wahlverhalten der Bevölkerung angucken. Die Leute sind einfach total frustriert, weil sie sagen, wenn überhaupt, kümmert sich die Politik um die große Industrie. Meine Interessen fallen hinten runter. Und das heißt umgekehrt, ja, wenn wir zum Beispiel mit so einem Unternehmen wie Amazon nicht einverstanden sind, weil wir sagen, was machen die eigentlich mit meinen Daten? Das ist ja irre, was die alles sammeln. Wir müssen den Hintern selbst hochkriegen. Das ist leider so.
Kommen wir mal zurück auf Ihr Buch. Sie schreiben ja vorne drauf, Vorsicht, dieses Buch liefert überzeugende Argumente, eben nicht mehr bei Amazon zu kaufen. Was ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen das überzeugendste Argument, einfach nicht mehr bei Amazon zu bestellen?
Naja, ich bin bei der Recherche, ist mir einfach selbst so ein bisschen schwindelig geworden, als ich erkannt habe, welche große Markt-, Finanz- und auch Datenmacht ein Unternehmen wie Amazon sich in 20 Jahren aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob es ein Hauptargument gibt, warum man Amazon nicht mehr unterstützen soll mit seinen Einkäufen. Aber wenn man den Konzern mal als Ganzes sieht, wir nehmen Amazon in der Regel als Kunden ja nur als großes Online-Kaufhaus wahr. Amazon hat aber auch den größten Marktplatz, wo auch andere Händler ja ihre Waren anbieten. Amazon hat vor allen Dingen auch mit seinen Amazon Web Services dominiert es einen großen Teil der digitalen Infrastruktur, also der Rechenzentren, die diese ganzen smarten Dinge ja am Laufen halten. Mhm. Das liegt alles plötzlich oder zu einem großen Teil in privater Hand. Ja, und da frage ich mich, wenn das so weitergeht. Also Amazon hat heute schon ein Viertel aller deutschen Online-Umsätze klingeln in der Kasse bei Amazon. In Amerika ist es schon jeder zweite Dollar. Wenn man sich das anschaut und denkt jetzt nochmal, das entwickelt sich in diesem Tempo weiter in den nächsten 5 oder 10 Jahren, welchen Einfluss wollen wir als Bürger, welchen Einfluss will der Staat überhaupt noch nehmen, wenn sich das in diesem Tempo weiterentwickelt und große Teile auch öffentlicher Struktur quasi privatisiert werden? Sie haben ja eben schon gesagt, in unserer analogen Welt wäre längst das Kartellamt eingeschritten. Im Internet oder im digitalen E-Commerce gibt es kein Kartellamt und da wird sozusagen in marktradikaler Konsequenz gehandelt. Und das freut Jeff Bezos, der mittlerweile der reichste Mann der Welt ist. Aber ja, dabei bleiben viele Themen auf der Strecke, die so uns schleichend immer mehr zu so Konsumzombies machen, die eigentlich gar keine Rechte mehr haben, vielleicht noch Garantie- oder Kundenrechte. Aber was das mit den Bürgerrechten auf sich hat, ist nochmal eine andere Frage. Wir haben ja gerade hier in Hessen gewählt und auch den Datenschutz in der Verfassung neu festgeschrieben. Ja, ich vermute mal, dass da die meisten für gestimmt haben. Aber wenn ich das jetzt ernst nehme, dann frage ich mich, ist eigentlich Amazon schon ab heute verfassungsfeindlich unterwegs, weil es gegen diese Regeln im Grunde, also die selbstbestimmte Verwendung unserer Daten steht da so irgendwie festgeschrieben, eigentlich mit jedem Klick, den wir machen, dort verstößt.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie sehen dann die Gefahr einfach in den Daten, die sozusagen über uns eingesammelt werden, was unser Kaufverhalten angeht. Vielleicht auch aus anderer Sicht, Sie haben das Buch ja plakativ Schnauze Alexa genannt. Oder ist es dann tatsächlich sind es eher diese smarten Lautsprecher wie Echo, die bei uns in die Wohnzimmer einziehen und über die sich ja auch viele wahrscheinlich keine großen Gedanken machen?
Das ist so eine Mischung. Ja. Es fehlt uns allen, und da schließe ich mich gar nicht aus, an Problembewusstsein. Aber es wird auch nicht offensiv darüber aufgeklärt. Also mit diesen Sprachassistenten wie Alexa, die gibt es ja auch von Google und von Apple, nimmt diese Datensammelwut eine neue Dimension an. Also bisher ist es ja so, wir geben bestimmte Daten Amazon freiwillig, wie unseren Namen, die Adresse und die Bankverbindung. Dann fängt Amazon an, jeden Klick, den wir auf der Website zu analysieren und sozusagen Kundenprofile oder das Kundenprofiling noch differenzierter zu machen. Denn die Idee ist von Jeff Bezos, er will schon vor uns wissen, was wir als nächstes einkaufen. Ja. Und mit diesen Voice Services aber geht das Ganze jetzt noch einen Schritt weiter, weil auch Alexa jeden Befehl, den wir ihr geben, speichert. Und wenn ich mir nun vorstelle, Alexa wird ja sozusagen der Manager der interaktiven Wohnumgebung der Zukunft sein, mit dem wir unser Licht steuern, die Heizung, Einkäufe und Telefongespräche erledigen können. Wenn das alles aufgezeichnet wird, dann weiß Jeff Bezos in Zukunft, wann wir morgens aufstehen, das Licht anmachen, was wir in der Mikrowelle für ein Gericht aufwärmen, welche Musik und Filme wir hören und anschauen und wann wir abends wieder ins Bett gehen und das Licht wieder ausmachen. Und da müssen wir uns doch mal fragen, muss das eigentlich sein?
Auf der anderen Seite kommt jetzt wieder das Bequemlichkeitsargument. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn Amazon schon vorher weiß, was ich will, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Beziehungsweise mir werden ja auch immer die sehr schön aufbereitet, was andere gekauft haben. Ist es aber genauso dieser Punkt, dass wir in der Bequemlichkeit letztlich versinken und uns keine Gedanken mehr machen? Also ich meine, Sie haben es angesprochen. Wir wissen ja um viele Dinge, die da passieren, aber wir handeln nicht dementsprechend.
Ich glaube schon, dass diese smarte digitale Welt die Trägheit, die uns Menschen eigen ist, wunderbar bedient. Und wenn mir die gebratenen Tauben ins Haus fliegen, warum soll ich denn noch auf die Jagd gehen? Das ist ja eigentlich ein ganz natürlicher Reflex. Aber warum ich deswegen auch gleichzeitig in so einer Art Überwachungskapitalismus landen muss, der in meinen Augen schon fast totalitäre Züge hat oder sich totalitärer Methoden bedient, das muss in meinen Augen nicht sein. Also nehmen wir mal die neuen tollen Amazon Go Supermärkte. Der Hit an diesen Supermärkten, die gerade so angefangen werden, in Amerika aufzubauen und demnächst sicher auch hier in Deutschland sind, ist, dass es keine Kasse mehr gibt. Das kann ja möglicherweise toll sein, dass man nicht mehr an der Kasse anstehen muss. Aber um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Amazon mit Sensoren und Kameras, die mit Gesichtserkennungstechnologie funktionieren, damit wir einfach nur die Produkte aus den Regalen in unsere Taschen stecken können und wieder nach Hause gehen können. Und das ist die Frage. Ich war neulich in Berlin. Am Südbahnhof wird ja gerade sowas wie Gesichtserkennungstechnologie ausprobiert. Da haben sie unten auf dem Bahnsteig große Schilder. Achtung, hier ist eine Versuchszone. Wenn wir uns in so einem Amazon-Go-Laden oder mit Alexa beschäftigen, werden wir auf solche Sachen nicht hingewiesen. Es könnte doch sein, dass Alexa, wenn wir sie anstellen und zum ersten Mal installieren, erstmal mit uns spricht und sagt, hallo, ich zeichne ab sofort jeden Befehl auf. Meine Mikros sind sowieso immer an. Ja, es kann auch passieren, dass ich mal ganz normale Gespräche aufschreibe, weil ich mich irre. Wenn man das aktiv den Leuten vermitteln würde, da wäre ich mal gespannt, wie viele nicht doch zurückschrecken würden, sich so eine Superwanze ins Wohnzimmer zu stellen.
Ja. Ist es dann doch ein Stück weit fehlendes Wissen, was den Leuten da fehlt? Oder ist es möglicherweise auch Ignoranz, dass ich das gar nicht wissen will, was Amazon eigentlich macht mit diesen Produkten? Oder ist es tatsächlich so, dass ich mir einfach oder dass viele sich auch diese Gedanken einfach nicht machen wollen?
Wie gesagt, wenn ich das bei mir selbst beobachte, dann glaube ich zwar, dass ich noch ein halbwegs kritischer Mitbürger bin, aber ich fühle mich da tatsächlich selbst überfordert. Ja? Und deswegen sage ich, wir müssen eigentlich die ganzen Bedingungen mal neu diskutieren und möglicherweise auch umdrehen. Es kann ja nicht sein. Also wenn ich die Gebrauchsanweisung von Amazon Alexa bis ins kleinste Detail lese oder mich dann mal durch die Einstellungen klicke, kann ich diese Befehlshistorie, die Alexa speichert, auch wieder löschen. Ja? Aber das ist so quasi im Kleingedruckten. Oder wenn ich mir die AGBs von Amazon angucke, da steht dann so ein Satz wie, wir personalisieren Ihre Erfahrungen. Da steht aber nicht, wir klicken jeden Mausklick, den Sie auf unserer Seite machen, speichern wir mit. Wir setzen jeden Mausklick von Ihnen in den Kontext von x Metadaten. Da wird zum Beispiel überprüft, wie weit wohnen wir vom nächsten Supermarkt, um welche Uhrzeit haben wir einkauft, wie war gerade das Wetter und. Ja. So versucht Amazon, differenziertere Kundenprofile herzustellen. Es steht da nicht drin, dass Alexa jeden Sprachbefehl mitspeichert und auch dauerhaft speichert im Kontext mit unseren Kundenprofilen. Ja. Das steht da alles nicht oder wird uns eben nicht an erster Stelle mal präsentiert, sondern wir haken es in der Regel, das kennt doch jeder. Wer hat uns nicht jemals die AGBs durchgelesen, als er ein Kundenkonto bei Amazon eröffnet hat oder wenn er bei Google oder sonst wo unterwegs ist? Das machen wir einfach nicht. Das ist auch unrealistisch. Und selbst wenn es dann so in blumiger Sprache von Individualisierung unserer Erfahrung die Rede ist, wissen wir vielleicht immer noch nicht, was das genau heißt. Und da erwarte ich mir erstmal eine klare Ansprache auch, die es uns schwerer macht, das alles zu ignorieren.
Ja. Also mehr Transparenz letztlich.
Genau, mehr Transparenz. Das ist dasselbe. Wir diskutieren oft über industrielle Lebensmittel oder so. Oder was es für ein Wahnsinn ist, dass hier im Supermarkt eine Hühnerbrust in Plastikfolie eingeschweißt für, keine Ahnung, 2,50 zu kaufen ist. Ja. Wenn auf diesem, ich will da gar keine Vorschriften machen, die Leute sollen kaufen, was sie wollen. Aber wenn auf dieser Hühnerbrust stehen wird, Moment mal, hier sind pro 100 Gramm so und so viel Milligramm Antibiotika drin. Es gibt eine Gefahr, dass sie sich hier mit multiresistente Keime einhandeln, weil das Ding aus der Mastfabrik kommt. Wenn das wie so auf Zigarettenpackungen, Vorsicht, Rauchen ist tödlich, auf diesem Ding stünde, dann wäre ich gespannt, ob das noch so viele Leute kaufen. Und wenn es einer kauft, dann weiß er wenigstens, was er tut. Und das möchte ich eigentlich, dass das, ja, wie Sie sagen, diese Transparenz da ist, dass ich entscheiden kann, will ich das hier mitmachen oder lasse ich meine Finger davon.
HR Info, Netzwelt.
Heute geht es um die marktbeherrschende Stellung, die der Handelsriese Amazon mittlerweile hat. Darüber spreche ich mit dem Autoren Johannes Bröckers. Sein Buch Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon, ist gerade erschienen. Herr Bröckers, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Nutzer von Amazon mehr direkt darüber informiert werden müssten, dass beispielsweise Daten erhoben und weiterverarbeitet werden oder dass die Mikrofone von Alexa permanent eingeschaltet sind. Es geht also um mehr Transparenz. Ist denn da am Ende nicht doch wieder die Politik gefragt, die dann die Rahmenbedingungen dafür schaffen müsste?
Selbstverständlich ist die Politik gefragt, aber was ist Politik? Das sind ja am Ende doch wir alle. Und wenn wir jetzt darüber reden, und das ist ja im Moment interessanterweise eben auch von links bis rechts anscheinend da zumindest Einigkeit zu bestehen, dass Digitalisierung das große Thema ist, ja. Dann finde ich eben, müssen wir nicht nur über Technologie reden, sondern wir müssen über die Konsequenzen reden, die das für uns als Individuen hat und auch für unsere Gesellschaft hat. Und da nehmen wir mal das kleine Beispiel. Ja, ich glaube einfach auch, dass wenn ich mir Frau Beer angucke, unsere Staatssekretärin, die den digitalen Wandel jetzt hier organisieren soll, gut, das ist bekannt, ihr Beispiel, dass sie von Flugtaxis träumt oder von autonomem Fahren, ist ja möglicherweise auch eine tolle Idee. Aber wir als Verbraucher kriegen dann vielleicht im Fernsehen mal so ein kleines Video von so einem lustigen Auto zu sehen, was ohne, dass man die Hand am Lenkrad hat, über die Autobahn fährt. Die entscheidende Frage ist aber doch, um diese autonomen Fahren zu ermöglichen, werden riesige Datenmengen benötigt, die transferiert werden müssen. Das heißt, wir brauchen riesige Rechenzentren. Die Frage ist also, wem gehören denn die Rechenzentren? Ist es am Ende dann wieder Amazon Web Services? Macht es Google, weil die ja auch schon Maps haben, würde sich ja anbieten? Oder gar VW oder Mercedes? Wer auch immer, wenn es so läuft, haben wir sozusagen mit einem Hieb die digitale Autobahn privatisiert. Da reden wir dann auch nicht mehr über PKW-Maut, sondern müssen wahrscheinlich bei Amazon irgendeinen XXL-Mobile-Tarif buchen mit Entertain und Bordprogramm, um mitspielen zu dürfen. Ja. Und da frage ich mich ja, wenn der Staat regulierend eingreifen will, gerade bei so großen Themen wie Verkehr, Klima und so weiter, scheint mir das der falsche Weg zu sein. Wer soll denn da noch steuern?
Also es geht um eine Privatisierung letztlich von Infrastruktur im Grunde.
Ganz klar. Gucken Sie doch mal, jedes Dorf hat einen Marktplatz, wo der kleine Wochenmarkt stattfindet. Da können sich Händler einen Stand mieten. Die Miete geht an die Stadt und die Kommune und möglicherweise noch eine Umsatz- oder Gewerbesteuer. Jedes Dorf und jede Stadt hat ein Industrie- oder ein Gewerbegebiet, wo Unternehmen angesiedelt werden sollen, die Arbeitsplätze schaffen und die Kommunen stehen sozusagen in einem gewissen Wettbewerb. Die bieten entweder eine geringere Gewerbesteuer oder haben ein schönes Umfeld, wo sich Arbeiter wohlfühlen, wie auch immer. Aber alles das dient ja dazu, dass die Städte und Kommunen Steuereinnahmen haben, um ihren öffentlichen Aufgaben nachzukommen. Wenn man sich das jetzt im E-Commerce anguckt, beherrscht Jeff Bezos zwei Drittel aller Industriegebiete, hätte sozusagen fast alle Marktplätze in den Innenstädten in privater Hand und in jeder Fußgängerzone wäre ungefähr ein Viertel aller Kaufhäuser Amazon. Da wäre in der analogen Welt tatsächlich das Kartellamt wahrscheinlich eingeschritten schon längst und hätte gesagt, nee, das ist ja kein Wettbewerb mehr, das ist ein Monopol. Und genau so sieht's aus. Amazon ist auf dem Weg, ein riesiges Monopol zu werden, hat über 300 Millionen ständig aktualisierte Kundenprofile. Und deswegen wundert's mich auch nicht, dass Amazon jetzt zum Beispiel demnächst seine Prime-Kreditkarte einführt, um den Zahlungsverkehr noch besser abzuwickeln. Wenn ich 300 Millionen Kunden habe, warum soll ich denn dann mir noch irgendeine Bank suchen, die das macht? Also das ist die nächste Branche, glaube ich, die angegriffen wird. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in absehbarer Zeit von Amazon Kredite und Versicherungen gibt.
Ja. Das heißt, das Vorgehen ist immer ähnlich, also in bestehende Märkte einzudringen, die Konkurrenten zu vertreiben und dann selbst der beherrschende Marktführer in den Segmenten zu werden.
Genau, das ist genau, wie Sie sagen, die Devise, erstmal in den Markt eintreten, dann den Markt dominieren und ihn dann transferieren sozusagen ins Digitale oder komplett übernehmen. In Amerika ist das ja mit dem Buchmarkt fast schon der Fall. Hier in Deutschland hatte der Buchhandel vielleicht ein bisschen Glück, weil es hier eine Buchpreisbindung gibt, ja. Aber mittlerweile sind es auch nicht mehr nur die Buchhändler, die Angst vor Amazon haben. Amazon ist mittlerweile auch ein großer Verleger geworden, ein Medienunternehmen, was ja selbst Filme produziert. Filme, aber eben auch Bücher produziert und sich so Schritt für Schritt immer mehr Marktanteile sichert und erobert. Und wir, ich meine, das ist auf eine Art das Verrückte. Es zwingt ja uns niemand bei Amazon einzukaufen. Wir machen das alles freiwillig. Ja, und das fiel mir eben jetzt auf, als ich mir Alexa da nochmal angeguckt habe, diesen Lautsprecher, der 7 Mikrofone hat, die mit Richtfunktechnologie arbeiten und Geräuschunterdrückung. Wir haben hier in Deutschland nach der Wiedervereinigung diese Stasi-Aufbereitungsbehörde eingerichtet, um die Stasi-Spitzelaktionen von Betroffenen aufzuarbeiten und denen auch Einsicht in ihre Akten zu geben. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir 30 Jahre Wiedervereinigung. Also knapp 30 Jahre danach kaufen wir uns eine Superwanze, die wir uns ins Haus stellen. Wir bezahlen dafür 100 Euro und machen uns einfach gar nicht klar, was wir uns selbst möglicherweise damit antun. Ja.
Das heißt aber im Umkehrschluss ja dann doch, dass Sie, auch wenn Sie eingangs gesagt haben, Sie wollen keine Vorschriften machen, aber das würde in der Konsequenz erstmal bedeuten, nicht mehr bei Amazon einzukaufen und am besten gleich Prime zu kündigen oder auch komplett das Nutzerkonto zu kündigen.
Ja, das wäre doch toll. Also wenn ich träumen dürfte, würde ich mir das mal wünschen. Das ist natürlich vermessen, ja. Aber man kann sich das schon fragen. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, von den knapp 44 Millionen Amazon-Kunden sind über 17 Millionen Kunden Prime-Kunden. Und wenn man da mal genau hinguckt, ist ja Prime auch ein großer Beschismus. Das funktioniert wie in jedem Media oder Supermarkt. Es gibt 4 Angebote und der Rest ist genauso teuer wie überall. Aber trotzdem kaufen Prime-Kunden im Schnitt die doppelte Menge bei Amazon. Das ist dieses blöde Ding, weil ich jetzt 8 Euro knapp im Monat als Abo zahle für Prime, ja, fühlt sich das doch für mich viel besser an, wenn ich mir im Monat 4 Pakete portofrei schicken lasse, als wenn es nur 2 sind. Ich denke mir, ich habe was gespart jetzt. Aber eigentlich habe ich mehr als doppelt so viel Geld bei Amazon gelassen. Ich kann jetzt nicht so gut rechnen, aber 17 Millionen mal 8, das sind über 100 Millionen, die Amazon sofort verlieren würde, wenn alle Leute ihr Prime-Abo kündigen würden, ja, im Monat. Das sind im Jahr schon fast 1 Milliarde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 40 Millionen Kunden nur in Deutschland würden mal sagen, nee, Amazon, wir machen jetzt mal hier Bestellpause, bis wir mal die wichtigen Fragen geklärt haben. Ja? Und bis wir mal geklärt haben, dass du hier auch anständig Steuern bezahlst und nicht dein Geld. Amazon Deutschland, wo ist der Stammsitz? Natürlich nicht in Deutschland, sondern in Luxemburg. Ja? Und die Gewinne werden in Steueroasen verschoben oder jedenfalls klein gerechnet, wie es nur geht. Solange alle diese Fragen, auch der Datenschutz und dieses andere Zeugs, mal nicht geklärt ist, kaufen wir mal nicht mehr ein. Ich glaube, Jeff Bezos würde sofort aufwachen. Mein Gefühl ist, wenn Jeff Bezos dieses Buch lesen würde, er würde sich doch totlachen, weil er sagt, wieso, was hat denn der Typ? Ich mache immer mehr Umsatz, ich habe jeden Monat tausende neue Kunden, auch hier in Deutschland. Ist doch offensichtlich so, dass den Leuten das gefällt. Wie soll denn Jeff Bezos kritisches Bewusstsein entwickeln, wenn er immer nur sieht, es geht bergauf, ich habe noch mehr neue Kunden und es geht immer weiter?
Das sagt Johannes Bröckers. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, 96 Seiten stark. Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. Es ist erschienen im Westend Verlag und ist für 7,50 Euro erhältlich. Herr Bröckers, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Bitteschön.
Das war die Sendung HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.